Es ist Mittwoch und hier kommt eine neue Folge Kicker Daily. Ich bin Frederik Paulus und inzwischen auch wieder ganz fit und munter, nachdem bis gestern spät abends noch die türkischen Autokorsos durch die Stadt geflitzt und gehupt sind. Ja, die Türkei steht im Viertelfinale der EM und genau über dieses Spiel gegen Österreich, da möchte ich jetzt sprechen mit meinem Kollegen Jannis Klimburg, der gestern im Stadion war. Hi Jannis.
Ja, moin, grüß euch. Hi.
Ja, Jannis, du hast eines der deutlich rasanteren und spannenderen Spiele dieser Europameisterschaft gestern gesehen. Erzähl uns mal kurz, wie war denn die Stimmung und das Spiel im Stadion?
Ja, die Stimmung war schon einzigartig. Ich meine, ich habe ja auch jetzt schon ein paar Spiele in Berlin erlebt, unter anderem die Polen gegen Österreich, wo die Stimmung auch schon sensationell war. Aber gestern hat es, glaube ich, nochmal alles getoppt, vor allen Dingen die vielen Türken, die im Stadion waren. Wir saßen auf der Pressetribüne nahe der Türkei-Fans quasi, also unter uns und neben uns war es komplett rot-weiß von der Türkei-Fans. Und ja, die haben schon ordentlich Stimmung gemacht. Als die Spieler aufgelaufen sind zum Warmmachen, wurde ordentlich gejubelt, angeheizt. Also das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Aber auch von beiden Lagern, von Österreich genauso.
Ja, lass uns über das Spiel sprechen. Auch wir haben ja vorab hier ausführlich über Österreich immer wieder gesprochen und auch Österreich zum Favoriten und sogar zum geheimen Titelanwärter erklärt. Und jetzt steht auf einmal die Türkei im Viertelfinale. Was haben denn die Türken besser gemacht als die Österreicher?
Ja, ehrlich gesagt eigentlich fast gar nichts. Ich glaube, sie waren dann im Endeffekt, das muss man dann sagen, effektiver. Das hat am Ende den Unterschied ausgemacht. In der ersten Halbzeit gleich nach einer Minute zu treffen, ich glaube, besser kann man nicht starten. Dann die Fans im Rücken zu haben, die bei jedem Ballkontakt von den Österreichern gepfiffen haben, ohne Ende. Das hat dann auch, ja, die ÖFB-Auswahl so ein bisschen verunsichert, hatte man das Gefühl. Zweite Halbzeit lief es dann ein bisschen besser für Österreich, aber die Türken hatten das Glück auf ihrer Seite und eben überragenden Keeper auch noch.
Ja, du sprichst es gerade an. Österreich war in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser drin. Am Ende wurde es ja dann auch nochmal ziemlich knapp. Was haben denn die Österreicher verändert? Was hat Ralf Rangnick da angepasst?
Er hat das System angepasst, ganz einfach. Er hat vorher im 4-2-3-1 spielen lassen, wie vorher in den Spielen auch. Und dann hat er umgestellt auf ein 4-2-2-2, quasi mit zwei Sechsern, zwei Zehnern, die immer nach innen gezogen sind, so die Außenbahn freigemacht haben für Posch und auf der anderen Seite Mbene. Und mit Gregoritsch dann eben noch einen zweiten Stürmer gebracht neben Arnautovic und es lief viel besser, vor allen Dingen über die rechte Seite, über Posch ging die Post ab sozusagen und der konnte einige Flanken schlagen. Gregoritsch sich dann auch einmal durchsetzen, da hatten die Türken schon so ihre Probleme, die dann auch gefühlt ab der 65. Minute schon K.O. waren. Die haben sich nur noch hinten reingestellt, natürlich mit Leidenschaft verteidigt und im Endeffekt dann das 2-1 knapp über die Ziellinie gebracht.
Ja, was das Ausscheiden jetzt von Österreich bedeutet, darüber sprechen wir nachher nochmal mit unserem Kollegen David Meyer aus Wien. Wir bleiben jetzt mal bei den Türken und da sticht natürlich der Doppelpacker Demiral hervor. Über den wollen wir auch gleich aus anderem Grund nochmal sprechen, Jannis. Wer ist dir denn aber gestern sonst noch bei der Türkei aufgefallen?
Ja, da muss ich natürlich den Keeper nennen, wie ich es gerade schon angesprochen habe, Matt Günok. Ich glaube, der hat einige Flanken erstmal abgefangen, da musste er sich beweisen. Und vor allen Dingen, ja, in Erinnerung geblieben ist natürlich die allerletzte Szene, wo er den Kopfball von Christoph Baumgartner wirklich Weltklasse hält, muss man sagen. Ich glaube, einige Verantwortliche haben auch gesagt, so eine Parade haben sie noch nie gesehen. Selbst die Österreicher, ich glaube, Gregoritsch war es sogar. Auch Demiral hat selber dann gesagt, seinen Mitspieler in den höchsten Tönen gelobt und auch der Trainer Vincenzo Montea. Also da muss man, glaube ich, Matt Günok neben Beri Demiral nennen.
Ja, Demiral ist jetzt das Thema, über den müssen wir sprechen. Der hat das Spiel zwar mit zwei Toren ja entschieden, aber im Torjubel da hat er den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Eine nationalistische und rechtsextreme Geste der sogenannten Grauen Wölfe, die in Deutschland sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Wie hast du diese Szene im Stadion wahrgenommen?
Im Spiel tatsächlich selber dann gar nicht, weil es so schnell hin und her ging. Er hat ja nach einem Torjubel diesen Wolfsgruß gezeigt. Hinterher hat man dann eben die Bilder gesehen von diesem Jubel, von dieser Geste. Und ja, gut, was soll man dazu sagen? Also solche Gesten sind natürlich total inakzeptabel und unangebracht. Also ich glaube, darüber muss man nicht weiter reden. Zu Recht ermittelt er jetzt auch, die UEFA hat das Untersuchungsverfahren eingeleitet. Und ja, kann natürlich noch sein, dass er jetzt sanktioniert wird. Das Spiel ist am Samstag gegen die Niederlande. Wenn es blöd kommt, ist er nicht dabei. Und ja, das hat er sich dann, glaube ich, auch selbst zuzuschreiben natürlich.
Definitiv. Was hat denn Demiral zu seinem Jubel gesagt? Er wurde, glaube ich, auch danach noch angesprochen oder er hat auch selbst das nochmal thematisiert?
Genau, einmal hat es selber, das kommt hinzu, bei X, weil ehemals Twitter hat das nochmal gepostet, auch das Bild von seiner Geste und in der Pressekonferenz wurde er natürlich darauf angesprochen und da hat er eben gesagt, wir sind alle Türken, er sei sehr stolz darauf, Türke zu sein und das sei eben der Sinn dieser Geste, seiner Meinung nach, Er wollte eben einfach nur demonstrieren, wie sehr er sich freut und wie stolz er eben ist. Und hinzu kommt dann auch leider noch, dass er hinterhergepackt hat, dass es hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben wird, diese Geste zu zeigen. Also von Einsicht war da keine Spur.
Ja, ob es diese Gelegenheiten gibt, das müssen wir mal schauen. Du hast es ja angesprochen, die UEFA ermittelt. Das werden wir sehen. Unabhängig davon, es kommt jetzt zum sehr, sehr stimmungsvollen Duell zwischen den Niederländern und der Türkei in Berlin. Du selbst wohnst ja auch in Berlin und kannst das sicher gut einschätzen. Was erwartet uns da vor, während und nach dem Spiel?
Ja, was erwartet uns? Ich glaube, einmal eine orangene Party, so kann man sagen. Die Niederländer haben schon mal hier in Berlin gespielt. Ich glaube, einige kennen die Videos, die richtig gute Stimmung verbreitet haben, sich auch total benommen haben im Stadion, muss ich sagen. Ich habe da nur gute Erfahrungen mit den Holländern gemacht. Und auf der anderen Seite, klar, natürlich auch eine türkische Party. Ich meine, 100.000 Türken alleine leben hier in Berlin. Die werden das wieder zum Heimspiel verwandeln, so wie es in Leipzig schon der Fall war. Man kann nur hoffen, dass alles friedlich bleibt, dass wir ein cooles, interessantes Spiel sehen. Und ja, ich denke, die Niederländer haben leichte Vorteile von der Qualität her. Aber die Türken können das eben mit ihrer Leidenschaft, mit ihrem Kampfgeist, das hat man jetzt gesehen, auch wettmachen. Also von daher erwartet uns ein sehr spannendes Spiel am Samstag hier in Berlin im Olympiastadion.
Wir werden es ganz genau verfolgen und sicher dann auch hier darüber sprechen. Jannis, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
Jo, danke euch. Ciao, ciao.
Ja, und während sich die türkische Nationalmannschaft jetzt vor dem Viertelfinale noch etwas ausruhen kann, geht es für Deutschland schon übermorgen gegen Spanien weiter. Wie der Fahrplan bis zum Anpfiff in Stuttgart aussieht, das weiß unser Reporter Sebastian Wolf, der in Herzogenaurach vor Ort ist.
Die Herzog-Hotline.
Die Mannschaft hat am Mittwoch nochmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit hier in Herzogenaurach trainiert. Am Donnerstag wird sie eine weitere Einheit abhalten, dann 15 Minuten öffentlich für die Medien. Ja, und dann geht's los mit dem Bus nach Stuttgart, wo Julian Nagelsmann dann am Donnerstagabend die Pressekonferenz abhalten wird und am Freitag, am Spieltag, noch ein lockeres Anschwitzen geben wird. Und dann ist die Stunde gekommen zum Viertelfinale und zum hoffentlich ersten Turniersieg gegen Spanien seit der letzten Heim-EM 1988.
Die Herzog-Hotline.
Danke, Sebastian. Und dann wollen wir auch noch schauen, was sich sonst so getan hat. Hier kommen die News. Auf der Suche nach Verstärkung im Sturm hat der VfB Stuttgart ein Auge auf Emil Höylund geworfen. Der jüngere Bruder von Manchester United-Profi Rasmus Höylund spielt aktuell beim FC Kopenhagen. Dort läuft sein Vertrag zum Jahresende aus. Höylund soll allerdings kein Ersatz für den abwanderungswilligen Serhou Guirassy oder den noch nicht fest verpflichteten Dennis Undaf sein. Es geht vielmehr um eine Investition in die Zukunft. Und auch der FC Augsburg will seine Offensive noch verstärken. Yusuf Kabadai steht kurz vor einem Wechsel zu den Schwaben. Das Talent vom FC Bayern war vergangene Saison an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Ja, und Kabadai soll eine sechsstellige Ablösesumme kosten. Eingesetzt werden kann er auf beiden offensiven Außenbahnen.
10 Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Österreich ist raus. Die Mannschaft von Ralf Rangnick ist gestern an der Türkei gescheitert. Darüber haben wir ja eben schon mit Jannis Klimburg ausführlich gesprochen. Jetzt ist bei mir David Meyer, der ganz nah am österreichischen Team dran ist. Ja, David, erstmal Grüße nach Wien und erklär uns doch mal, wieso ist Österreich gestern seiner Favoritenrolle einfach nicht gerecht geworden?
Ja, ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, waren auf jeden Fall die Chancen da. Nicht nur die letzte von Christoph Baumgartner, sondern die österreichische Mannschaft hat sich durchaus Chancen erspielt, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Der Spielverlauf war natürlich jetzt auch nicht wirklich glücklich mit einem Gegentor nach 57 Sekunden. Das zweite Gegentor fast eine Kopie wieder aus einer Standardsituation von Arda Güler. Und danach muss man halt sagen, kommt dem österreichischen Spiel die türkische Anlage nach einer 2-0-Führung sich hinten reinzustellen nicht wirklich entgegen, weil Österreich eben gerne auf Pressing und Balleroberungen geht. Da muss man vielleicht dann schon sagen, haben manchmal die zündenden Ideen, die Kreativität, die tiefen Läufe, das vertikale Spiel ein bisschen gefehlt. Haben die Beteiligten gestern auch dann gesagt, dass sie nicht in diese vertikalen Pässe gekommen sind. Und am Ende war es eine Verkettung von mehreren Faktoren, die eben dazu geführt hat, dass es am Ende nur 2-1 gestanden ist aus österreichischer Sicht.
Ralf Rangnick hat das Ausscheiden gestern als grotesk bezeichnet und hat sich da vor allem auf die zweite Hälfte bezogen. Teilst du da seine Ansicht?
Ja, also ich denke, das darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Nach so einem Ausscheiden ist es okay, braucht man jetzt gleich nicht die Wortwahl. Kritisieren, grotesk würde ich es jetzt trotzdem nicht. Ich meine, es ist der Fußball. Manchmal verliert die Mannschaft, die weniger Torschancen hatte. Das ist doch jetzt nicht die erste und wird nicht die letzte Mannschaft sein, der das passiert. Deswegen grotesk ist es nicht. Das ist, wenn man den Chancenverlauf sieht, vielleicht unverdient. Wobei ich da auch kein Fan davon bin. Ich glaube, wenn du nach 90 Minuten oder 95 Minuten mehr Tore schießt als der Gegner, bist du verdient weiter. Und deswegen verstehe ich die Aussage von Ralf Rangnick in der Emotion heraus. Ich glaube auch, dass die Österreich die bessere Mannschaft war. Aber genauso ist der Türkei zu gratulieren.
Die Stimmung war im Nachgang natürlich sehr gedrückt. Wie bewertest denn du nun das Abschneiden Österreichs bei der EM insgesamt? Wir haben jetzt ausführlich über das Achtelfinale natürlich gesprochen, aber dazu zählt ja auch die Gruppenphase.
Ja, es ist das Minimalziel erreicht worden mit dem Aufstieg ins Achtelfinale. Natürlich besser, als man gedacht hätte durch den Gruppensieg. Die Erwartungshaltung hat sich dann natürlich gesteigert, das ist klar. Nicht nur bei den Fans, sondern das hat man auch schon gesehen, innerhalb der Mannschaft genauso. Deswegen ist dieses Ausscheiden und deswegen auch diese Niedergeschlagenheit nach diesem Ausscheiden. Also diese Niedergeschlagenheit war merkbar und bemerkenswert. Die Spieler waren richtig fertig, das hat man gesehen in der Mixzone auch nachher. Ja, die Erwartungshaltung war definitiv so, dass es eigentlich durchaus weit gehen kann in diesem Turnier. Ich glaube, spielerisch ist es ganz anders, als wie es vor 3 Jahren war. Da war auch im Achtelfinale Schluss. Aber die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, lässt schon hoffen, dass da wirklich was im Entstehen ist. Und ja, Pech, dass wieder das Achtelfinale war. Aber ich glaube, dass die Mannschaft wirklich das Potenzial hat, jetzt auch in den nächsten Jahren sich unter dem erweiterten Feld der Top-Nationen und unter Anführungszeichen hineinzuspielen.
Du hast jetzt ein Ziel für die Zukunft genannt. Trotzdem gab es jetzt dieses Negativerlebnis. Natürlich, in der Geschichte gibt es viele Beispiele, dass so ein Rückschlag bei einer Entwicklung auch helfen kann. Dennoch die Frage, besteht die Gefahr, dass das Projekt Rangnick in Österreich jetzt durch dieses mehr oder weniger eben doch unerwartete Ausscheiden nochmal in Gefahr gerät?
Na, würde ich nicht rechnen. Also ich glaube jetzt, das braucht jetzt wirklich eine Zeit lang, bis man aus dem Loch rauskommt. Aber okay, jetzt ist die Sommerpause da. Einen bleibenden Schaden glaube ich nicht, dass das anrichten wird. Ich glaube, der Maxi Weber hat das gestern gesagt, dass der Stamm der Mannschaft ja in einem absolut perfekten Fußballeralter ist oder teilweise sogar noch jünger. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt einschneidende negative Nachwirkungen haben wird. Die Entwicklung geht weiter. Ziel ist ganz klar die Qualifikation für die WM 2026 und dort halt auch eine Rolle zu spielen. Und ich glaube, das ist absolut realistisch und ich glaube, der Weg mit dem Powerfußball von Ralf Rangnick, der hat jetzt auch erst begonnen. Also das wird weitergehen in Österreich. Da bin ich eigentlich guter Dinge.
Ja, David, was mich wirklich noch abseits des Sportlichen interessiert, wir haben jetzt in Deutschland viele österreichische Fans erlebt, die tolle Stimmung gemacht haben. Und du hast jetzt ja auch den Vergleich zur letzten EM, als man auch im Achtelfinale ausgeschieden ist, hast du gezogen. Aber wie hat sich denn seitdem die Stimmung in Österreich so rund um den Fußball entwickelt? Also merkst du da eine Veränderung?
Was das Verhältnis der Nationalmannschaft betrifft. Also ich glaube schon, dass diese Nationalmannschaft das geschafft hat, eine Begeisterung für das Team zu entfachen. Man hat es ja gestern auch gesehen, also im Stadion ist trotz dieses unglücklichen Ausscheidens lange applaudiert worden, die Mannschaft ist lange vor der Kurve gestanden, die Fans haben der Mannschaft zugejubelt und ich glaube, das ist etwas, was einfach hoch anzurechnen ist, sowohl dem Trainerteam und Ralf Rangnick als auch der Mannschaft, die das umsetzt, die einfach einen Fußball spielt, der die Leute begeistert, mit dem sich die Leute identifizieren können. Es gilt halt jetzt, das auch wirklich weiter aufrechtzuerhalten. Also, dass man da jetzt nicht in ein Loch fällt. Da werden die nächsten Spiele, die nächsten Ergebnisse und die nächsten Leistungen wichtig sein, dass man weiterhin zeigt, dass man trotz dieses negativen Erlebnisses nicht von dem Stil abweicht. Aber das glaube ich auch nicht, dass passieren wird.
Wir und vor allem ihr in der Kicker-Redaktion in Wien werdet das ganz genau beobachten. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, David.
Vielen Dank, ciao.
Und damit sind wir am Ende für heute. Ich, also Frederik Paulus, sage tschüss. Morgen kommt wieder eine ganz frisch gebackene Kicker-Daily-Folge für euch. Ich hoffe, ihr freut euch darauf so sehr wie ich. Ihr wisst ja sowieso, alle News, alle Transfers, alle Hintergründe findet ihr rund um die Uhr in der Kicker-App. Macht's gut, ciao. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker-Daily war übrigens 14.30 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.